Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 nach 12. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich als Gast einer der profiliertesten Stimmen für die nachhaltige Wirtschaft in Deutschland, Professor Dr. Katharina Reuter. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich hier sein kann.
Sehr, sehr gern. Katharina Reuter ist seit 2014 Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft, dem BAH-Verband zahlreicher Unternehmen, die Nachhaltigkeit als Kern ihres Geschäftes begreifen. Unter ihrer Leitung ist der BNW zu einer starken Stimme im politischen Berlin geworden und umfasst heute, glaube ich, rund 700 Mitgliedsunternehmen und somit über 200.000 Arbeitsplätze. Das ist doch mal eine Hausnummer. In den letzten Jahren hat Katharina Reuter das Thema Nachhaltigkeit der Wirtschaft mit Nachdruck in vielen Bereichen vorangetrieben. Dafür wurde sie 2023 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Glückwunsch noch an dieser Stelle. Das darf man, glaube ich, ewig wiederholen,
Danke.
Wenn man sowas bekommt. Das Zeichen, muss man schon so sagen, wie sehr ihr Engagement wahrgenommen wird. Seit Anfang 2025 ist sie zusätzlich Honorarprofessorin an der Alanus-Hochschule. Zukunftsmut in der Klimakrise. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Katharina über aktuelle Herausforderungen und Chancen für eine echte wirtschaftliche Transformation. In Zeiten, ja leider, rückschrittlicher Politik und dramatischen Klimazielen braucht die Wirtschaft Mut und klare Wettbewerbsstrategien. Deshalb habe ich Katharina eingeladen. Sie kämpft für bessere Rahmenbedingungen, kritisiert Lobbybremser und zeigt, warum Nachhaltigkeit die neue Wettbewerbsfähigkeit ist. Lehnt euch zurück. Katharina Reuter, eine Stimme, die gehört werden sollte. Herzlich willkommen bei 5 nach 12, liebe Katharina. Katharina, stell vielleicht für diejenigen, ich kann es mir gleich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, weil ich habe ja sozusagen Fans von Nachhaltigkeit in der Regel als Hörerin, trotzdem dem Bundesverband vielleicht kurz nach vor. Was macht ihr? Was prägt euch? So ein bisschen habe ich ja schon angedeutet.
Ja, sehr gerne. Uns gibt es jetzt seit 33 Jahren und unser Ziel ist eben einfach, diese progressiven Stimmen aus der Wirtschaft hörbarer und lauter zu machen, weil natürlich gerade in der öffentlichen Diskussion oder vielleicht auch bei der Politik immer ein sehr einseitiges Bild davon ankommt, was die Wirtschaft will. Wir sind gemeinnützig, das heißt, unser Auftraggeber ist der Umwelt- und Klimaschutz und du hast ja schon gesagt, 700 Mitgliedsunternehmen und das ist einfach eine tolle Mischung von großen Unternehmen wie Otto, DM, Remondis, große Versicherungen, aber eben auch Mittelständler wie Werner und Merz, du hast bestimmt schon einige von denen eben auch in deinem Podcast gehabt. VD ist bei uns auch im Vorstand, beispielsweise die Antje von Dewitz, aber eben auch spannende Startups bei uns im Verband aus dem Bereich zirkuläre Innovation wie Traceless, wie TrickBrick und deswegen, das ist so eine ganz agile Mischung.
Ja.
Ich liebe das sehr.
Das kann ich dir, das glaube ich dir. Da bin ich auch ein bisschen neidisch, ehrlicherweise. Und sind spannende Namen dabei und ja, da waren schon einige Gäste. Und die Antje ist noch der Plan, als nächstes als Gast zu kommen. Das wäre ziemlich cool. Ja, wir haben uns letztens erst wieder getroffen. Wir treffen uns regelmäßig irgendwie zu Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit. Spricht für deine Umtriebigkeit. Beim letzten Mal beim BAM. beim BAM, Bock auf morgen. Und du hast dann eine Keynote gehalten und darüber gesprochen, dass Zukunftsmut entscheidend für die Modernisierung in Krisenzeiten ist, ne, oder in kniffligen Zeiten. Warum hast du das besonders im Rahmen der Transformation so betont und was meinst du mit konkret?
Ja, wenn wir uns anschauen, wie ja die wichtigen Zukunftsthemen, die wir eigentlich eben angehen müssten, also du hast es ja schon angesprochen, Klimakrise, aber wenn wir auf die planetaren Grenzen gucken, ist ja auch eben sowas wie Biodiversitätskrise, Verfügbarkeit von Wasser und so weiter, sind ja einfach Riesenthemen, die wir angehen müssten und trotzdem hemmt aber ja immer das kurzfristige Denken. Und deswegen ist, glaube ich, wenn man danach sucht, nach Fähigkeit oder was ist jetzt eigentlich die Superkraft, die wir brauchen, dann ist das genau dieser Zukunftsmut, dass man das eben schafft, über sozusagen die kurzfristige Herausforderung, kurzfristige Schwierigkeit auch, drüber sozusagen hinweg und hinaus zu denken und eben beispielsweise dann auch das eigene Geschäftsmodell und das eigene Handeln des Unternehmens so umzustellen, dass es zukunftsfähig wird.
Mhm. jetzt geht dir das 100 pro, bin mir ziemlich sicher, haben wir nicht drüber gesprochen, so wenn man jetzt so mal die letzten Monate Menschen trifft, ne, also das mit dem Mut und den Zukunftsblick, das fehlt ja schon, beziehungsweise ja, erleben wir natürlich auch eine politische Phase und ich will gar nicht kein Politiker-Bashing betreiben, ne, also es liegt mir fern, aber für mich, zumindest zum Thema Nachhaltigkeit, sehe ich Rückschritte, viel Unsicherheit, ne, also.
Und wenn ich da kurz reingrätschen darf, das ist ja auch Teil des Problems, dass beispielsweise klassische Industrielobby gerade eigentlich, wenn du schaust über die letzten Jahre, die sind konstant am Jammern. Mhm. Und wenn man aber sozusagen nicht so eine konstruktive Haltung einnimmt, sondern quasi sich immer nur über alles beschwert und immer wieder auch betont, wie schwer es die Wirtschaft hat, wie schlecht es uns geht. Und ich will die Herausforderung ja nicht kleinreden. Mhm. Aber wir wissen doch auch, dass bei Wirtschaft immer Psychologie mit eine Rolle spielt. Das heißt, das wäre auch echt ein wichtiger Appell von mir, so hört mal auf zu jammern, betont mal die Sachen, die funktionieren und macht mal Angebote eben, wie es gehen könnte.
Mhm. Kommt ganz gut die Frage obendrauf, was würdest du denn denen raten, also nicht die jammern, aber es ist ja ansteckend, jammern, ne? Also so leider Gottes ist auch das ansteckend. Wie kann man sozusagen den Zukunftsmut aufrechterhalten, ohne den realistischen Blick zu verlieren? Den dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Also es gibt ja schon Änderungen, es gibt auch schon klare Dinge, die man korrigiert, ob jetzt positiv, negativ, lass ich mal dahingestellt, das ist ja eine eigene Diskussion, aber ja, wie hält man den? Also vor allen Dingen als derjenige, der eigentlich was bewegen will, der daran die Zukunft sieht, aber eben ringsrum neue Jammer mitbringt.
Also wir erleben das bei uns im Verband, was total gut funktioniert, sich andere gute Beispiele eben auch abgucken und fragen, wie macht ihr das denn? Wie habt ihr das Problem gelöst? Das heißt, eben einfach nochmal bei Best Practice Unternehmen und Beispielen sozusagen vorbeizuschauen, sich inspirieren lassen und aber natürlich auch nochmal so ein Stückchen vielleicht auf den eigenen Werte- und Haltungskompass zu schauen. Mhm. Also wir haben ja jetzt, wenn wir auf die letzten beiden Wochen schauen, wirklich wie eine Erosion, finde ich, bei den, ich würde sie jetzt mal Besitzstandswahrer-Verbände und Organisationen nennen. Also Stichwort die Familienunternehmen, wo wir alle wissen, das klingt so lieb und nett, der Name, aber es sind eben ja zum allergeringsten Teil in dem Sinne Familienunternehmen, wie man sich das landläufig so vorstellt. Eben zum Großteil keine Mittelständler, sondern vor allen Dingen eben Konzerne. Und die Diskussion rund um, wie geht man eben eigentlich mit der AfD ins Gespräch. Und ich habe da schon beobachtet, wie stark das natürlich auch die Wirtschaft verunsichert, wenn eben einfach so ein Wertegerüst eingerissen wird. Mhm. Und das zweite Beispiel ist sicherlich, wenn wir eben auf die DIHK schauen, die letzte Woche die Demontage der Klimaziele verabschiedet hat und eigentlich quasi der Wirtschaft empfiehlt, haltet euch nicht mehr an die Pariser Klimaschutzverträge, wo ich schon sehe, okay, es werden wieder Sachen scheinbar salonfähig, wo eben, und deswegen komme ich auf diesen Werte- und Haltungskompass, dass man schon immer noch mal einmal auch sich eine ruhige Minute nimmt und auch guckt, wofür wollen wir denn als Unternehmen stehen?
Mhm. Jetzt sozusagen, ja, ich glaube, den Punkt auf sich selbst zu konzentrieren, finde ich einen guten Punkt, ne? So sich daran zu orientieren und sich vielleicht nicht gleich aus der Bahn rauswerfen zu lassen. Das passiert ja immer im Leben, geht ja gar nicht bei Nachhaltigkeit so. Jetzt sozusagen brauchen wir natürlich Wirkung, ne? Nicht nur die eigene Wirksamkeit, die Selbstwirksamkeit, sondern wir wollen ja was in Summe bewegen, also brauchen wir eine Gemeinschaft, die was bewegt. Jetzt ist der gesellschaftliche Trend ja jetzt irgendwie, also für mich zumindest, fühlt er sich anders an. Also Spaltung ist an der Tagesordnung, ne? Bist du nicht mein Freund, bist mein Feind. Also gefühlt ist das ja bei vielen, vielen Themen, was das Thema natürlich deutlich erschwert. So, das ist auch bei Nachhaltigkeit, sehe ich ganz oft, ne? Also viele wollen, wird es konkret, ist es schnell eine Schwarz-Weiß-Diskussion an der Ecke. Gibt es Punkte, wo du sagst, die Nachhaltigkeits-, ich weiß jetzt, Bewegung ist vielleicht der falsche Umgriff, aber diejenigen, die für Nachhaltigkeit stehen, was haben wir Fehler gemacht? Und dann lass es uns gerne nach vorn blicken. Fallen dir
Also ich meine, die gute Nachricht ist ja, dass beispielsweise die Zustimmungswerte aus der Bevölkerung ist Klimaschutz weiterhin wichtig. Die sind ja weiterhin wahnsinnig hoch. Also ja. Da hat natürlich eben oder hätte eine Politik, die darauf eben auch Prioritäten legt, die hätte ja volle Rückendeckung auch aus der Gesellschaft. Und was haben wir in der Nachhaltigkeitsszene falsch gemacht? Ich glaube schon, ich darf mir das ja jetzt schon ein paar Jahre anschauen und sozusagen in diesem ganzen zivilgesellschaftlichen Sektor bin ich jetzt seit über 20 Jahren unterwegs und die progressiven Bewegungen sind sehr gut darin, sich zu zerfusseln. Also quasi noch für die kleinste Nuance noch mal eine neue Initiative zu gründen und hier noch mal einen kleinen Verband. Und ich meine, ne, wenn du jetzt in einem Verband arbeitest, den es seit 1992 gibt, das heißt, wo man die Täler durchschritten hat, wieder Berge erklommen ist und eben einfach auch weiß, über Jahrzehnte eben eine kontinuierliche Arbeit abzuliefern, wie herausfordernd das ist, da würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass wir es eben auch in der Nachhaltigkeitsszene besser schaffen, uns zusammenzutun.
Unterschreibe ich übrigens doppelt und dreifach. Ich bin ja hier eigentlich nur der Fragende, aber diesen Schulterschluss, den vermisse ich auch manchmal. Und der ist, ich glaube, ich gar nicht immer nur bösartig, aber versuchen, eine Plattform zu schaffen, dass wir da
gemeinsam. Und ich glaube, viele wissen das gar nicht, dass wir als BNW, wir sind nicht nur Unternehmensverband, wir sind auch Verband der Verbände. Das heißt, eigentlich ist alles da. Wir können quasi das jetzt, wir brauchen nur noch den Rollout und können aber leider das eben gerade auch aus Bordmitteln nicht so richtig umsetzen. Deswegen. Da wünschen wir uns irgendwie auch noch eine Schippe Unterstützung für diesen Prozess.
Das war direkt der Call to Action mitten in der Folge, nicht am Ende, sondern mittendrin. Sehr gut, also aber bitte weiterhören. Wir werden noch ein paar Dinge weiter besprechen, vor allen Dingen auch vielleicht das eine oder andere Best-Practice-Beispiel. So, jetzt ist das eine natürlich das Unternehmen, wo die Unternehmensphilosophie schon Thema Nachhaltigkeit steht. Da sind es diejenigen, die das leben möchten, sind da sicher auch bewusst vielleicht zu dem Unternehmen gegangen und haben ein einfaches. Jetzt gibt es aber viele engagierte Menschen, vielleicht in Unternehmen, wo das die Philosophie zumindest oder der Schwerpunkt nicht so ganz weit oben steht, sage ich mal. Wie geben wir diesen Menschen Zukunftsmut, dass sie nicht daran zweifeln, verzweifeln vielleicht sogar an ihrem Engagement Unternehmen? Oder gibt es Ratschläge, wo sie sich verstärken können mit Wissen neben eurem Verband? Hast du da so Gedanken zu?
Ja, also weil die Frage kriege ich ja schon durchaus öfter mal gestellt, so wie kann man eben eigentlich zum Beispiel auch anfangen, das Thema zu implementieren in einem Unternehmen, und ich glaube, das ist immer eine gute Idee, auf einfach die Menschen im Unternehmen zu setzen, die Bock auf diese Zukunftsthemen haben und dann beispielsweise in so Bottom-up-Prozessen eben einfach auch zu sagen, kommt, wir machen mal hier ein Green Team, wir fangen mal mit einem kleinen Projekt sozusagen an und alle, die Lust haben, das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen weiterzuentwickeln, die können quasi da mitmachen. Ich würde jedem Unternehmen raten, dafür quasi wie ein Gefäß oder eine Form zu schaffen, weil wir wissen das aus vielen Untersuchungen, dass das, wenn die Menschen merken, sie finden quasi beispielsweise eben mit diesem Anspruch oder diesen Ideen auch Verbesserungen vorzuschlagen, es gibt gar keinen Kanal, wo man das einspeisen kann, dann wächst eben total die Unzufriedenheit.
Jetzt sagen ja oft Einzelne, oh Gott, ich will ja gar nicht unseren Bundeskanzler mit den 2% zitieren, da ist genug Bashing im Social Media zurecht betrieben worden. Aber natürlich jeder überlegt, was kann ich bewirken? So, jetzt waren sozusagen die letzten Zahlen zur Erderhitzung zu den planetaren Grenzen, waren alle sehr dramatisch. Ne? Wo würdest du den Hebel oder wo setzt du den Hebel an? Wo sind die Bereiche, wo du sagst, da müssen wir jetzt dringendst handeln? Weil ich hatte Professor Ramsdorf schon bei mir, der gesagt hat, also wir haben alles da. Ne? Sagt der Wissenschaftler, sagt nicht der Banker. Wir müssen es eigentlich nur umsetzen. Es geht um Tempo.
Es geht auf jeden Fall um Tempo. Und deswegen besorgt es mich auch sehr, dass unsere amtierende Bundesregierung eben gerade auf die Bremse tritt und langsamer macht statt schneller. Das fällt am Ende vor allen Dingen der Wirtschaft auf die Füße, weil das den Wirtschaftsstandort Deutschland schwächt. Und wir haben ja darüber, also wenn Ramsau sagt, es ist kein Erkenntnisproblem, wir haben eigentlich nur ein Umsetzungsproblem. Ich würde auf jeden Fall immer noch mal Bereiche und Themen hinzufügen, wo das nicht ganz stimmt. Okay. Und das ist zum Beispiel der Bereich Biodiversität. Wir wissen aus deinem Sektor, wir wissen, dass die Banken künftig bei den Unternehmen eben da mehr hinhorchen werden und beispielsweise bei Kreditanfragen wissen wollen, wie ist denn euer Impact als Unternehmen auf Biodiversität? Biodiversität? Ja. Und die Antwort von 80-85% der deutschen Unternehmen ist, Biodiversität, das hat nichts mit mir zu tun als Unternehmen. Genau. Das heißt, da ist, glaube ich, schon ein großer Teil noch Wissensaufbau nötig. Und natürlich müssen wir einfach auch sagen, bei vielen Dingen im Bereich Biodiversität wissen wir noch gar nicht, wie wir es messen können. Also klar, wir tasten uns ran. Auch bei uns ist zum Beispiel ein Unternehmenmitglied, was ein System entwickelt hat, wie man die Wasserrückhaltefähigkeit von Böden messen kann über die Kombi von Satellitendaten, aber eben auch Bodenmessungen und so weiter. Aber da ist ja auf jeden Fall schon auch noch Entwicklungspotenzial drin.
Ja, das zeigt, ne, das Thema ist halt nochmal deutlich komplexer. Also das merke ich selber so in Diskussionen. Und vor allen Dingen, wie übersetzt man dann? Man braucht halt dann doch irgendwo griffige Zahlen. Wo kann man messen? Die Transparenz brauchst du erstmal. Da merke ich schon, dass die Komplexität auch abschreckt in Teilen. Auf der anderen Seite bin ich ein Freund, man kann ja auch einfach erstmal machen, ohne jetzt vielleicht die ersten genauen Zentimeter, was auch immer, Veränderungen zu messen, sondern einfach was zu bewegen. Denn ich glaube, da reicht ja auch der normale Menschenverstand. Da brauche ich jetzt keine KI, die mir da unbedingt hilft, oder? Also.
Nee, brauche ich keine KI. Und ich finde auch das Motto super, machen statt jammern. Das zeichnet, glaube ich, auch die Unternehmen bei uns im Verband aus. Und natürlich muss man aber eben sagen, und deswegen ist der BNW ja auch so wichtig, wir setzen uns eben dafür ein, dass es Rahmenbedingungen gibt, die dann für alle gelten. Also diese Leitplanken, die eben einfach, wenn wir die Wirtschaft in ein System bringen wollen, was innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert, dann braucht es dafür eben auch die einheitlichen Leitplanken für alle. Mhm. Und das ist natürlich einfach was, wo wir gerade sehen, das verunsichert die Wirtschaft extrem und ist an der Stelle ein Hemmschuh auch für die Investitionssicherheit von Unternehmen. Und deswegen beispielsweise ist ja auch dieser Aufschlag vom Deutschen Industrie- und Handels, von der Deutschen Industrie- und Handelskammer zur neuen sozusagen Klimapolitik, lass uns mal das mit den jahresscharfen Zwischenzielen beispielsweise sein lassen. Das ist ja deshalb so gefährlich, weil natürlich die Unternehmen dann jetzt nicht mehr wissen, soll ich jetzt investieren, beispielsweise in eine erneuerbare Wärmeversorgung oder nicht? Oder wann investiere ich? Also das heißt, wir brauchen ja gerade diese jahresscharfen Zwischenklimaziele, damit auch Planungssicherheit in der Wirtschaft entsteht.
Jetzt sprichst du mit den sozusagen regelmäßig, ne? Ich frage mich gerade, was treibt die denn um zu so einer Umkehr, wenn über 80%, die Zahlen schwanken immer ein bisschen, aber ich glaube, eine 8 ist immer in der 10er-Stelle von Menschen Klimaschutz, mehr Klimaschutz wollen. Ne? So, jetzt gibt es eine Menge Herausforderungen. Es kostet Geld, das müssen wir auch drüber reden. Ne? Es ist nicht alles geschenkt, aber es ist auch nicht nur alles Verzicht und ist Zukunftsfähigkeit. Wir gucken gleich nach vorn. Aber was ist denn die Motivation, das zu tun und noch mehr zur Verführung zu schaffen? Hast du es rausbekommen?
Das kann ich dir sagen. Ja? Das ist dieses kurzfristig orientierte Denken. Diese Fantasie, wir verschaffen uns sozusagen kurzfristig Luft, ja. Wir verschaffen uns kurzfristig noch mehr CO2-Zertifikate, wir bringen eben einfach sozusagen diese Dynamik, die ja angestoßen wurde, auch durch den Emissionshandel. Das ist extrem gefährlich beispielsweise, auch dass der jetzt um dieses Jahr schon verschoben wurde. Eigentlich sollte ab 2027 die nächste Stufe vom Emissionshandel greifen, wo auch Verkehr und Gebäude einbezogen werden. Darauf hat sich doch Wirtschaft zum Teil auch eingestellt und dann natürlich ist es klar, dass fossile Energie beispielsweise teurer wird. Ja. Aber was jetzt dann dahinter steckt, die Sachen zurückdrehen zu wollen, ist eben dieses, ach, lasst uns doch mal kurzfristig irgendwie eine Verschnaufpause, wir kümmern uns später um Klimaschutz. Aber wir sehen einfach eben in vielen Regionen dieser Welt, und man kann exemplarisch sicherlich China nennen, die setzen doch total auf die Zukunftsmärkte. Ja. Und in Deutschland wären wir gut beraten, das auch zu tun.
Denke ich auch. Also, und ich meine, ich sag mal eine kurze Verschnaufpause. Ich meine, wir sind im Jahre 2025. 2050, 45, 35, 30 ist alles nicht weit. Ich fühle mich immer noch zur Jahrtausendwende. Ich habe immer noch das Gefühl, wir sind gerade 2000 gewechselt. Jetzt sind schon wieder 25 Jahre rum. Ne? Und 25 Jahre weiter ist 2050.
Eben. Und die Investitionszyklen, die sind ja jetzt, wenn du große Anlagen beispielsweise auch in der energieintensiven Industrie umstellen willst, du musst ja jetzt investieren. Und deswegen ist dieses rein in die Pantoffeln, raus aus den Pantoffeln, fördern wir bei der Wärmepumpen, die effizienteste erneuerbare Wärmeversorgung, wir einfach ja sind der Zukunft, machen wir das oder nicht. Und das ist einfach, das ist wirklich ein Bärendienst. Und ich kann es mir eben, ne, durch diese Kurzfristigkeit erklären und natürlich wird wahrscheinlich auch ein Stück weit diese German Angst, also irgendwie wird auch Angst eine Rolle spielen, dass das Zutrauen in den Innovationsgeist aus der Wirtschaft, in das Unternehmertum, der hat irgendwie so ein bisschen Schiffbruch erlitten. Und eigentlich beobachten wir eben gerade durch so Positionierung eine Verabschiedung vom Unternehmertum.
Ja.
Und das neue Stichwort scheint zu sein Unterlassertum.
Das wollen wir mal nicht. Und wir leben ja zum Glück in einer Demokratie. Da kann ja der Unternehmer, die Unternehmerin ja frei entscheiden, was sie tun. Dementsprechend natürlich die Rahmenbedingungen einfach sind. Macht es natürlich mehr Spaß, aber wann sind die schon ideal? Also jammern gehört doch zum guten Ton, nicht nur in Deutschland. Jetzt ist ja dein Daily Business, sich mit Unternehmen zu beschäftigen, bei denen aber doch irgendwie trotz aller Rahmenbedingungen, wie sie sind, Nachhaltigkeit sozusagen im Kern des Geschäftes sind. Und ich habe zumindest festgestellt, gute Geschichten, Erfolgsgeschichten stecken andere an, zumindest nachzudenken, nochmal kritisch zu überprüfen, was kann man bei sich selbst ändern. Welche Geschichten erzählst du denn? Also soweit du denn die erzählen darfst, man sie nicht irgendwo liest. Aber was sind die Dinge, wo du andere motivierst, über ihr Geschäftsmodell nachzudenken oder ihre Produkte?
Es sind ja manchmal so die vermeintlich kleinen Sachen, wo man aber dann drüber stolpert und sich denkt, ja, verrückt, warum hat das eigentlich noch keiner vorher gemacht? So hat zum Beispiel ein großer Mittelständler, der bei uns Mitglied ist, die produzieren Wechselrichter, made in Germany. Und die haben sehr große Hallen, wo dann gerade jetzt zur kalten Jahreszeit eben die Kolleginnen und Kollegen mit dem Gabelstapler den ganzen Tag unterwegs sind, Dinge von A nach B fahren. Und die Frage ist ja, beziehungsweise bisher wurde diese Halle geheizt. Und die produzieren nicht nur Wechselrichter, die haben auch selber ganz viel PV auf dem Dach, also sehr viel erneuerbare Energie und. Dann haben sie sich überlegt, wie wäre es denn, wenn wir die Menschen warm halten und nicht die Halle? Das heißt, die haben jetzt Thermowesten, Thermohosen, die sie dann eben aufladen mit dem eigenen erneuerbaren Strom und heizen nicht mehr diese Riesenhalle und haben eine wahnsinnige Einsparung dadurch zum Beispiel. Also gerade diese Beispiele, wo dann auch Einsparpotenzial fürs Unternehmen zusammengeht mit einem Plus, sozusagen für Klima- und Umweltschutz, sowas begeistert eben einen natürlich total.
Das ist sehr lustig. Ich hatte ja Ecoline, ich weiß nicht, ob du die Firma kennst, dann muss ich euch mal vernetzen, auch als Gast. Das war Sabine Stein und Gabriele Renner. Und die machen genau das Umgedrehte. Bei ihnen gibt es nämlich Kühlkleidung. Und die geht nicht elektrisch, sondern einfach mit Wasser. Das glaubt uns keiner, eine Klimaanlage zum Anziehen mit Wasser. Eigentlich so, wenn man es hört, ganz simpel, funktioniert super und ist genau.
Hattest du schon anhaben?
Ja, wir haben es zu Hause sozusagen und also so ein Cap für den Sommer. Und mein Sohn sieht das nicht mehr aus, wenn wir irgendwo im Sommerurlaub sind. Ne? So, da kannst du mit dem Pool springen und alles stört nicht an der Ecke. Also funktioniert sehr, sehr gut. Wenn man es auf Arbeit angewiesen ist, natürlich noch viel besser. Nicht nur im Urlaub. So. Ja, spannend. Sind die kleinen Geschichten, die sozusagen dann zeigen, dass es letztlich funktioniert. Jetzt haben wir ja sozusagen gesprochen über den vielen Gegenwind, den es gibt auf allen Ebenen. Und wenn aber 80% wollen, gibt es ja eine große, große schweigende Mitte. Ja? Warum auch immer. Hast du eine Botschaft für die? Wie mobilisieren wir die? Also wie bekommen wir die dazu, dass sie quasi nicht mehr schweigend sind, sondern Mittreiber in ihren Möglichkeiten natürlich? Ne? Also
ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die mich gerade umtreibt. Und wo meine Analyse jetzt auch aus diesem ganzen Elend rund um Lieferkettenregulierung auf deutscher, aber auch auf europäischer Ebene, nehmen wir das jetzt ernst mit den Menschenrechten in der Lieferkette oder nicht? Da ist mir das so aufgefallen. Ich habe mit so vielen Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, Katharina, klar sind wir für die CSDDD, also diese europäische Lieferkettenregulierung, die ja auch wieder den Vorteil gehabt hätte, dass es dann eben für alle gleich ist in Europa, also vereinheitlicht. Hätte das Ganze. Und dann habe ich gefragt, und warum äußert ihr euch nicht öffentlich? Ja, nee, wir sind mit der Umsetzung beschäftigt. Wir haben doch dazu schon eben auch unsere Position kundgetan. Wir müssen doch dazu nicht nochmal Briefe schreiben. Aber ich glaube, genau das ist eben, was dann die interessierte Seite der Bremserinnen und Bremser macht. Die organisieren sich das, dass jeden Tag irgendwie ein Brief als quasi Lobbyorchester landet im Wirtschaftsministerium. Und an der Stelle eben mein Wunsch natürlich auch nochmal, dass in den Formaten, die zum Beispiel dann jetzt das Wirtschaftsministerium ja auch etabliert, eben einfach gut darauf geachtet wird, dass auch diese vernünftige Mitte der Wirtschaft repräsentiert wird.
Ja, ein guter Punkt. Also auch auf den Veranstaltungen, wo auch ich war, also ich habe niemanden, vielleicht hat er einen Bogen um mich gemacht, keine Ahnung, aber keinen gefunden, der gesagt hat, wir stellen das deswegen ein. Also wir machen weiter, still, ja, also ob jetzt Regulatorik ist oder nicht, aber wir verlassen den Pfad nicht, macht mich ja ehrlicherweise optimistisch. Ne? Also deswegen sage ich immer allen, die Welle ist nicht mehr aufzuhalten, aber es wäre natürlich schon cool, wenn sie schneller wäre. Und sichtbarer wäre, dass sie noch mehr Menschen motiviert, was zu tun. Ne? Aber ich habe zumindest nicht den Gefühl, dass es das zurückdreht. Geht es auch so? Oder hörst du eher sagen, die sagen, ach, machen wir jetzt dann doch weniger, weil jetzt müssen wir ja nicht mehr so, ne?
Ach, ich glaube, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt schon auch, gibt schon die Unternehmen, die den Stift fallen lassen. Mhm. Und wo wir beide aber ja wissen, ich meine gerade die Finanzwirtschaft, aber auch die Versicherungswirtschaft bleibt ein Treiber für das Thema. Wir brauchen auch Daten zu Nachhaltigkeitsleistungen. Also das Thema geht nicht weg. Das heißt, die jetzt den Stift fallen lassen, die werden später in die Röhre gucken, zum Beispiel beim nächsten Kreditantrag.
Genau so ist es.
Und es gibt aber eben viele Unternehmen, mit denen ich spreche, die nutzen die Zeit sozusagen jetzt einfach eben vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe die Sachen nochmal nachzuarbeiten, und würde ich genauso sehen wie du, die bleiben dabei, weil sie eben auch einfach wissen, dass das Thema nicht mehr weggeht. Und das ist an der Stelle eben auch, und das fand ich schade in der ganzen Diskussion, eigentlich sind beispielsweise diese Nachhaltigkeitsreportings, die sind ja nie als Tool diskutiert worden. Und eigentlich hätte man da quasi auch ganz, ganz ruhig, vernünftig drauf schauen können und sagen, oh, ein neues Business-Tool, super, das brauchen wir, um künftig beispielsweise auch den Banken und Versicherungen bestimmte Daten zu liefern. Klasse, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, wie wir auch das eben einheitlich mit dem gleichen Rahmen für alle hinkriegen, weil das, was wir jetzt bekommen, ist ein Flickenteppich. Ja. Das ist eigentlich das Letzte, was die Unternehmen.
Ich wollte gerade sagen, und derjenige, der mit den Daten arbeiten muss, und unser Fußabdruck sind unsere Kunden am Ende, eben, ne? Nicht die Bank selbst. Also das bisschen Papier und Strom, damit werden wir die Welt nicht retten an der Ecke. Also wir brauchen diese Daten, ne? Und wenn die jedes Mal anders aussehen, wie soll man das letztendlich zusammenbringen? So, und ich finde immer die Diskussion schwierig, ne? Die Diskussion ist immer nur schwarz-weiß. Sie ist nie korrektiv, also dass man sagt, ja, mag vielleicht da übertrieben worden sein und da fehlt was und dann machen wir das ein bisschen nach. Ja, ja. Es ist immer, wird immer gleich alles in Frage gestellt. Das finde ich irgendwie schwierig.
Und wir hätten uns schon auch eine bessere Stringenz zwischen den Richtlinien beispielsweise gewünscht. Also wir sind auch dafür, da Bürokratie abzubauen, wo es sinnvoll ist. Aber eben, wenn es darum geht, auf so ein neues Normal eben auch vorzubereiten, dann sind einfach gemeinsame Regeln eine gute Idee. Ja. Von daher, aber du hast recht, das Kind wurde mit dem Bade ausgeschüttet, ne?
Ja. Jetzt lass uns da mal weggehen, sozusagen. Wir wollen ja, ich will ja im Podcast über Lösungen und Positives sprechen oder zumindest so einen Anstoß geben. Ich glaube, du hattest bei deiner Keynote auch eine KfW-Studie erwähnt, sozusagen, wo du sagst, wo die KfW nochmal sagt, ja, diese Rückschritte sind nicht so geschickt, was den Wettbewerb betrifft, was unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Welt betrifft. Kannst du da vielleicht zwei, drei Dinge daraus zitieren oder sozusagen anbringen, was der Kern der Studie ist?
Ja, also das war ja im Vorfeld der Klimaverhandlungen, wo die KfW einfach nochmal zwei Sachen klar gemacht hat. A, es steckt ein wahnsinniges ökonomisches Potenzial in den Zukunftstechnologien, ja. Auch eben mit Verweis beispielsweise auf andere Regionen in der Welt, wo auf Cleantech, auf Speicher, auf Batterien, auf E-Mobilität und so weiter gesetzt wird. Und eben die Warnung integriert hat, zu sagen, eine Deregulierung, ein Zurückdrehen gefährdet genau eben eine positive Wirtschaftsentwicklung an der Stelle. Und deswegen hatte ich das quasi dabei. Ich schaue ja immer, dass man einfach auch die Quellen eben, ne, die in dem Sinne auch jeden Wirtschaftsvertreter eigentlich und jede Wirtschaftsvertreterin überzeugen sollen, dass ich die so ein bisschen nach vorne stelle, die Quellen.
Ja, ja. Finde ich sehr gut. Da sind wir gleich bei deiner Rolle oder eurer Rolle, ne? Vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Vielleicht plauderst du so ein bisschen aus eurem täglichen Doing. Wo setzt ihr denn gerade so den Schwerpunkt drauf? Wo seht ihr eure Rolle, wo ihr Dinge bewegt? Ich denke, ist mal ganz spannend für jemanden, der euch eventuell noch nicht kennt oder ja, der vielleicht auch gern Mitglied werden will, dann kriegt er gleich einen Werbeblock.
Wir haben gerade ein super spannendes Projekt veröffentlicht oder quasi ein Transparenztool, und zwar den Tracker zum Sondervermögen. Weil wenn wir jetzt als Gesellschaft, auch als Volkswirtschaft so viel Schulden aufnehmen, dann ist ja eine Kernbedingung, dass wirklich eben die Mittel auch zukunftsorientiert verwendet werden. Und das haben wir uns quasi Posten für Posten angeschaut und uns die Mühe gemacht, eben aus dem beschlossenen Haushalt alles mal nachzuvollziehen im Sondervermögen und auch aus dem KTF, also dem Klima- und Transformationsfonds. Okay, welche der Maßnahmen zahlen denn eigentlich auf die Klimaziele ein? Welche sind neutral? Und welche Maßnahmen widersprechen aber auch den Klimazielen? Und ich glaube, das illustriert eben ganz gut zum Beispiel unsere Arbeit jetzt in dem ganzen Bereich, wie zukunftsorientiert erfolgt eigentlich Mittelverwendung in Deutschland. Und wir können eben zeigen, dass nur 57% der Mittel aus dem Sondervermögen wirklich auf die Klimaziele einzahlen. Das heißt, da ist Luft nach oben in dieser Zukunftsorientierung. Und der Tracker, den findet man unter www.sondervermögen-tracker.de. Jetzt frag mich mal. Ja.
Frage dich.
De. Oder org. Da findet man sozusagen dann den. Wir können es in die Shownotes packen.
Wir schreiben in die Shownotes, genau. Das schreiben wir mit rein. Ja. Und wenn nicht, glaube ich, finden das schon alle an der Ecke. Aber 57% ist schon ernüchternd, oder?
Du kannst es ja so und so sehen. Man kann sagen, ja, mehr als die Hälfte ist schon mal quasi klar auf Klimazielkurs.
Ja.
Aber ja, auch unsere Analyse oder in der Bewertung sind wir eher eben an der Stelle zu sagen, da ist noch Luft nach oben. Und auch hier wieder unser konstruktiver Ansatz. Wir schlagen genau eben dann 5 Sachen vor, die man auch tun könnte, um das eben zu verbessern. Und wo man einfach nochmal, also kritischer hingucken muss, beispielsweise im Mobilitätsbereich, was gefördert wird.
Ich sehe schon, du bist Optimist, sonst hättest du nicht gesagt, man kann es auch so rumsehen. Sehr gut, hast du natürlich recht. Aber da muss man auch am Optimist sein. Du bist so lange bei dem Thema unterwegs. Da gibt es heute schon deutlich mehr Rückenwind als damals. Da hast du sicher wahrscheinlich schon ganz andere Zeiten erlebt, bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt sprichst du selber darüber. Das sehe ich ehrlicherweise auch so. Nachhaltigkeit ist die neue Wettbewerbsfähigkeit. Ne? Also wir sprechen ja viel über Wettbewerb, Wirtschaft. Die neue Bundesregierung redet viel über Wirtschaft, sehr viel über Wirtschaft. Ich glaube, ich dementsprechend auch ganz geschickt zu sagen, ne? Nachhaltigkeit ist die neue Wettbewerbsfähigkeit. Sehe ich auch so. Jetzt, wenn ich aber natürlich die lauten Stimmen von dem einen oder anderen frage, sagen, ja, aber für mich ist Transformation erstmal nur Kosten, nur Belastungen, viel Arbeit. Also die Diskussion, dass du täglich haben, bin ich mir ziemlich sicher. Wie entgegnest du denen und wie überzeugst du sie, dass das jetzt nicht eine Schwarz-Weiß-Diskussion ist? Natürlich kosten Dinge auch erstmal Investitionen in Geld und manche werden auch generell Geld kosten, aber dass am Ende am langen Arm oder vielleicht auch am mittelfristigen sich das rechnet und Wettbewerbsfähigkeit ist.
Da kann man ja beispielsweise in die aktuelle BCG-Studie, also Boston Consulting Group, mal reintauen. Die haben sich das angeschaut und können eben die Vorteile von Transformation aufzeigen, zeigen auch auf, in welchem Umfang und nämlich in steigendem Umfang die Wirtschaft in Dekarbonisierung investiert. Und was ich ganz spannend fand an der Studie, dass eben 82% der Unternehmen, und das ist ja noch am Laufen, der Transformationsprozess, aber 82% der Unternehmen sagen, sie haben schon von der Transformation profitiert. Entweder eben durch bessere Produkte, durch Effizienzeinsparungen, durch, gerade wenn wir an das Thema Kreislaufwirtschaft denken, du kannst viel Ressourcen einsparen. Von daher, da liegt eben einfach viel mehr auf der Habenseite.
Wie kann man darüber, also 82% ist ja gigantisch. Also finde ich zumindest, oder? Also
ja, es wäre frustrierend, wenn irgendwie mehr als die Hälfte sagen würde, also wir haben das hier gemacht mit der Transformation, ja. Aber es hat nichts gebracht.
Aber ich glaube schon, dass die Zahl hoch ist. Ich glaube schon, dass vor allen Dingen auch derjenige, der das sehr skeptisch drauf war, erstmal, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Oder vielleicht sich auch nicht damit beschäftigt. Wie kriegt man denn sowas transparenter? Müssen wir das nicht eigentlich solche Geschichten viel öfter erzählen?
Ja. Unbedingt. Also und wir tun unser Bestes und ich würde, glaube ich, an der Stelle einfach auch gern die Medien bitten, wenn beispielsweise eben wieder dieses Jammern ansetzt aus klassischen Lobby-Wirtschaftsverbänden, dann eben auch immer mal so eine konstruktive, progressive Stimme hinzuzuladen. Also weil ich glaube, wir könnten gemeinsam sehr viel davon profitieren, wenn wir verstehen würden, aha, okay, die Stimmen aus der Wirtschaft, die sind so heterogen, es stimmt eben einfach nicht, dass da eine Mehrheit Klimaschutz als Belastung ansehen würde. Es ist einfach nicht wahr. Hm. Und deswegen ist natürlich dann auch gerade bei den Kammerorganisationen, die ja die Unternehmen pflichtweise, also wo die Unternehmen pflichtweise Mitglied sind, ist das, glaube ich, wichtig, sich zurückzuhalten bei den Themen, wo man weiß, da gehen doch die Meinungen einfach total weit auseinander.
Ja, Wettbewerbsfähigkeit China hast du schon angesprochen, ne? Also die sind ja sehr egoistisch und machen, wenn, Nägel mit Köpfen, aber so richtig. Ne? Ist das nicht eine Motivation, über die wir mehr diskutieren sollten? Weil immerhin gibt es so Themen, die wir schon liegen lassen haben in der Vergangenheit. Ich will ja nicht über Solarenergie nochmal sprechen, aber ja, so. Und ich habe die Befürchtung, das wird uns bei anderen Themen auch passieren, wenn es so weitergeht.
Automobilindustrie, kannst du dir das genauso anschauen, was passiert, wenn man die Zukunftsthemen, die Transformationsthemen verschläft. Ich glaube, es ist nicht nur China. Wir sehen ja auch in Indien oder beispielsweise in vielen Schwellenländern, die jetzt genau diese Zukunftstechnologien wie Speicher, wie Batterie, wie E-Mobilität, wie PV und Wind aus China beispielsweise importieren. Also China hat einen sehr großen Marktanteil in den Schwellenländern, wohin sie quasi diese Zukunftstechnologien exportieren. Von daher kannst du auch die ganzen Schwellenländer als Beispiel dafür nehmen, wo eben auf das neue Normal gesetzt wird. Ne? In Indien gibt es eine Rezyklateinsatzquote. Wir eiern ja immer noch damit rum, wann wir damit eigentlich starten und ob die Wirtschaft vorbereitet ist. Wir lassen unsere Rezyklatwirtschaft gerade vor die Hunde gehen, weil wir uns nicht trauen, ne, das Erdöl, was in der Kunststoffproduktion eingesetzt wird, auch mal mit einer Steuer zu belegen. Hm. Das ist immer noch subventioniert. Und dadurch ist Virgin Plastic, also das neue Plastik, immer günstiger. Also so, wir trauen uns an diese systemischen Fragen irgendwie auch nicht ran.
Trauen wir uns nicht ran. Wo trauen wir uns ran? Wo gibt es die Erfolgsgeschichten, die dich optimistisch stimmen in Deutschland? Erzähl mal welche. Ich brauche welche sozusagen.
Na, das bidirektionale Laden kommt jetzt.
Ah.
Das ist doch schon mal was. Wenn wir uns vorstellen, dass wir eben auch die ganzen E-Autos zu zusätzlichen Speichern machen können und dazu zur Netzdienlichkeit beitragen können und leider gibt es im Bereich Smart Meter ja noch nicht so richtig den Durchbruch, aber das wird auf jeden Fall auch eine gute Nachricht sein, wenn wir eben einfach dann durch den Einsatz von Smart Mietern auch wieder zu einem netzdienlicheren Verbrauchen von Strom beitragen können.
Gibt es so Unternehmen, wenn du die nennen darfst, darüber sprechen darfst, wo du sagst, auch diese Erfolgsgeschichte stimmt mich weiter optimistisch? Also wo du sagst, hätte ich vielleicht selber nicht mit gerechnet oder wow, was da passiert ist in kürzester Zeit. Gibt es so Geschichten?
Also ich glaube, ein Riesenhebel ist ja der ganze Gebäudebereich und das Bauen und Kreislaufwirtschaft ins Bauen reinzubringen, ist ein wahnsinnig dickes Brett im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und deswegen überrascht es mich schon, wie beispielsweise jetzt eben auch einzelne Supermärkte dann darauf setzen zu sagen, okay, dann probieren wir das doch mal aus mit Holzständerbauweise, wir verzichten auf Gasheizung und. Also da sind eigentlich viele moderne Konzepte beispielsweise, wie man das jetzt dann doch nach und nach umstellt.
Ja, siehst du, hatte ich gerade auf der Fahrt hierher zu unserem Termin, hatte ich gerade, in Berlin fährt man ja mal ein bisschen länger bis zum Büro, auch gerade ein intensives Gespräch zur Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft. Also da habe ich wirklich den Eindruck, da passiert wirklich sehr, sehr viel. Ne? Ist auch zwar sehr vielschichtig, aber natürlich ein gigantischer Hebel, den man letztendlich da hat. Sehr, sehr stark. Ja, jetzt hast du, glaube ich, in deiner Keynote, kann ich mich erinnern, das passt, glaube ich, ganz gut an der Stelle, beschreibst du den gesellschaftlichen hin zu einer neuen Nachhaltigkeitsernsthaftigkeit, hast du es genannt, vom Discount bis zur Finanzbranche. Ah, da habe ich ja dann gleich noch wieder. Was meinst du denn mit der neuen Ernsthaftigkeit? Was ist
die neue Nachhaltigkeitsernsthaftigkeit? Also es ist auf jeden Fall nicht das Wort, was einem besonders leicht über die
Lippen geht. Nee, muss ich selber ablesen gerade.
Wir brauchen da auf jeden Fall noch ich brauche dafür auf jeden Fall noch ein besseres Wort. Aber das ist das, was ich jetzt eben sehe, diese Bewegung, dass eben nach dem Thema, dass wir viel Unterstützung für die nachhaltige Wirtschaft aus der ganzen Motivation so eines politischen Konsums hatten, auch natürlich durch Fridays for Future beispielsweise ein großer Push gekommen war, der aber dann mit Corona und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ja sozusagen jäh eingebrochen ist. Und dass wir ja jetzt definitiv auch in so einer Nachhaltigkeitsjammerphase angekommen sind. Und der gute Ausblick oder der positive Ausblick an der Stelle ist eben auch einfach, dass jetzt diese Phase der neuen Nachhaltigkeitsernsthaftigkeit kommt. Und die kommt eben, weil beispielsweise in der Finanz- und Versicherungswirtschaft auf das Thema mit einer ganz nüchternen Risikoperspektive geblickt wird. Und das dann aber eben natürlich auch nach sich zieht, dass Unternehmen gar nicht mehr wegschauen können. Wie ist mein CO2-Fußabdruck? Wie ist mein Impact auf Biodiversität? Die Themen gehen eben nicht mehr weg.
Ja. Und da kann ich auch sagen, da ist der Banker natürlich so ein bisschen in mir, aber ich kann nur empfehlen, sich mal mit Versicherungen zu beschäftigen, die diese Schäden versichern. Die sehen dann jedes Jahr in den Zahlen, was Klimawandel anrichtet, ne? Und welche Kosten er produziert. Und das exponentiell steigend. Also da gibt es diverse Studien dazu und Aussagen dazu. Das sind reelle Zahlen. Das ist keine Zukunftsmusik. Da muss man nicht irgendwelche Prognosen machen, sondern das ist Realität vor unserer Haustür. Jeden Tag, jedes Jahr an der Ecke. Ja, kann ich nur dazu ermutigen. So, Katharina, so langsam läuft immer wie immer die Zeit in meinem Podcast. Ne? Ich verplaudere mich dann immer. Ja, aber du sozusagen sprichst ja sehr viel mit Politik. Es gehört in Verbandsarbeit natürlich dazu. Du hast jetzt eine Gelegenheit, hier so eine 2-minütige Keynote zu halten. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber gibt es eine Botschaft, an der wir vielleicht jetzt noch nicht gestreift haben, wo du sagst, die würde ich gern loswerden? Dann hast du jetzt die Chance. Den Appell, den Aufruf, keine Ahnung, for free.
Also es ist auf jeden Fall, wenn man das alles ja auch nochmal Revue passieren lässt, über was wir jetzt gesprochen haben, mein Appell ist eben einfach, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir uns nicht von diesem kurzfristigen Denken oder einer kurzfristigen Profitorientierung leiten lassen, sondern dass wir auch die langfristige Perspektive mit in den Blick nehmen. Das sage ich nicht nur, weil ich eben auch Kinder habe und mich immer frage, was für eine Welt hinterlassen wir denn eigentlich, sondern das sage ich vor allen Dingen eben auch mit einer Perspektive auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil es ist ja völlig klar, es gibt keine Wirtschaft auf einem toten Planeten. Und deswegen tun wir gut daran, auch das eben zu schaffen, ein Wirtschaftssystem zu entwickeln, was innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Und unserer Bundesregierung wünsche ich mehr Mut, eben auch genau diese vielleicht ja auch teilweise schmerzhaften Schritte von Transformation, von Wandel zu erklären, aber nicht davor zurückzuschrecken. Weil das hat noch nie geholfen, wenn eine Aufgabe groß war, zu sagen, ach komm, dann lassen wir es lieber sein. Das bringt nichts.
Dann lassen wir den genau so stehen, würde ich sagen. Ne? Nachhaltige Wirtschaft ist also kein Nice-to-have mehr, sondern unsere Zukunftsstrategie. Dafür brauchen wir Zukunftsmode und die notwendige Nachhaltigkeit, Ernsthaftigkeit. Wow. Also ich glaube, wenn wir ein bisschen üben, geht es vielleicht dann doch fluppiger. Ja, also ihr Marketing-Experten unter und den Hörerinnen, wir hätten gerne eine Empfehlung dafür. Schreibt Katharina oder mir oder uns beiden. Bin gespannt, was ihr dann so an Ideen an der Stelle habt. So, liebe Katharina, aber es gibt natürlich bei mir im Podcast immer die 5x5, die schnelle Frage oder Satzrunde einfach kurz ergänzen, beziehungsweise ist noch eine Frage dran. Also die 5x5 an Professor Dr. Katharina Reuter. Ich stehe für
Wertschaften statt Wirtschaften.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
die Dinge zusammenzubringen aus den Bereichen Wirtschaftlichkeit, Soziales und Umwelt und dabei vor allen Dingen nicht den Spaß zu verlieren.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals
eine Kreuzfahrt machen.
Spannend, sehr oft genannt.
Wirklich?
Ja, wirklich, oh Gott, sehr oft.
Das regt mich irgendwie auf, das Thema Kreuzfahrten.
Ja, ja, also das scheint ein Thema zu sein, was die Nachhaltigkeitsbereiche wirklich sehr bewegt. Also sehen wir so. Folgende Frage, Enrico, hast du mir noch nicht gestellt?
Och, ganz viele hast du mir noch nicht
Habe ich vermutet.
Ja, aber ich würde mich natürlich über so eine Frage freuen. Wie kriegen wir denn die Deutsche Bank noch mehr zum Treiber für nachhaltiges Wirtschaften?
Okay, dann lautet die Antwort drauf. Die darfst du selbst geben.
Nee. Die müsst schon ihr geben.
Die müssen wir geben. Ja, die gebe ich sozusagen an der Stelle immer bei vielen Keynotes, heute im Podcast nicht. Gibt es aber trotzdem noch eine Frage an dich, also sozusagen, die ich dir hätte noch stellen sollen?
Noch eine weitere? Ja. Oh. Nee. Weil es gibt ja immer diese Fragen so, was würdest du machen, wenn du 5 Minuten mit dem Kanzler hättest oder was?
Ja.
Nein. Lass uns einfach dabei, also oder vielleicht mit diesem Spirit enden, dass auf jeden Fall eben dieser Wandel und dieser Weg zu dem neuen Normal, dass der eben auch mit Freude gegangen sein muss. Und da wollen wir als Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft eben einfach auch mit guten Beispielen aus der Wirtschaft für Mut sorgen und aber eben auch zeigen, es kann auch Spaß machen.
Sehr gut. Nachhaltigkeit kann auch Spaß machen. Sollte auch Spaß machen. Und ich glaube, es macht auch Spaß. Also zumindest sehe ich viele, die daran sehr, sehr viel Spaß haben. Herzlichen Dank an dich, liebe Katharina, für das inspirierende Gespräch. Danke, dass du mein Gast warst. Das war wieder 5 nach 12 mit Katharina Reuter, einer der wichtigsten Stimmen für nachhaltige Wirtschaft in Deutschland. Wir haben heute über Zukunftsmut gesprochen. Wir haben über Spaß gesprochen, der in Zeiten politischer Rückstände und Klimaziele unverzichtbar ist. Katharina hat eindrücklich gezeigt, warum Nachhaltigkeit längst keine Belastung mehr ist, sondern neue Wettbewerbsfähigkeit für Unternehmen und ganze Branchen bringt. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gern mit deinen Kolleginnen und Freunden, die ebenfalls an einer echten Transformation interessiert sind. Und natürlich freuen wir uns über Feedback. Schreibe uns gern auf Social Media oder per E-Mail. Bleib mutig und engagiert, denn die Zukunft wartet nicht. Bis zur nächsten Folge von 5 nach 12. Dankeschön.
Tschüss.